Willkommen bei RainerCast, dem Podcast aus dem Coworking Space RainerWorks auf Mallorca. Hallo und willkommen zu RainerCast Nummer 8. Nach etwas über 2 Jahren habe ich es tatsächlich geschafft, die 8. Folge des Podcasts aufzunehmen. Und das ist nicht zuletzt unserer momentanen Situation mit Corona geschuldet. Worum geht's heute? Es geht um die Remote-Arbeit. Der Titel hier ist Remote-Arbeit muss nicht verrückt machen. Wo kommt jetzt der Titel her? In den letzten 2 Monaten hat man natürlich viel Gelegenheit, darüber nachzudenken, woran man so arbeitet. Und viele sind von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt worden, also zum Remote-Arbeiten, was gut und schön ist, was viele Vorteile hat, in unseren Augen, Doris in meinen Augen ja schon immer, aber auch ein paar Nachteile. Und es kann einen verrückt machen, vielleicht auch nicht. Was man auf alle Fälle hat, ist Zeit, oder hoffentlich hat, ist Zeit, Bücher zu lesen und sich vielleicht mit der Arbeit an sich mal ein bisschen zu beschäftigen. Und ich bin wieder über ein Buch gestolpert von Jason Fried und David Heinemeier Hansen, den Gründern von Basecamp. Das Buch heißt It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Also es muss nicht verrückt sein auf Arbeit. Und das ist das dritte Buch von ihnen zum Thema Arbeiten und mit Erfahrungen aus ihrem Alltag bei Basecamp. Das erste war Rework, das ist von 2010. Und das zweite war Remote, lustigerweise von 2013, also 7 Jahre alt, wird jetzt wieder aktuell. Wobei ich zugeben muss, dass ich das Remote nicht gelesen habe. Aber der Stil ist so wie das Rework und das dritte jetzt hier auch. Nämlich eine Sammlung von Denkanstößen und Erfahrungen, die die beiden in der Firma gemacht haben. Und das dritte ist untertitelt How to Become a Calm Company. Das heißt, wie man also eine entspannte Firma wird, um da zu arbeiten. Und das Ganze passt mit dem Remote eigentlich ganz gut zusammen, denn vieles ist so gar nicht entspannt momentan. Das muss aber gar nicht sein. Und es gibt jetzt die Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, wie ich eigentlich arbeiten kann und möchte. Und wenn ich jetzt remotisiert worden bin, wie ist dann eigentlich meine Erfahrung? Das ist so mein Take oder mein Fazit hier von dem Ganzen. Nehmt euch mal Zeit, darüber nachzudenken, was hat sich jetzt eigentlich so ergeben? Und für mich waren jetzt so ein paar Punkte entscheidend in dem dritten Buch, It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Wie wird man eigentlich eine entspannte Firma? Und ein Grundsatz davon ist für mich, dass Remote Work normal sein muss. Und da stoßen wir an ein ganz grundsätzliches Problem. Das wird wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo erlebt haben. Denn das Grundproblem ist Vertrauen. Der Manager fragt sich, oder die Managementriege, die Managerin, wie kann ich sicher gehen, dass jemand arbeitet, wenn ich ihn oder sie nicht dabei sehen kann? Das heißt, Präsenz ist eigentlich Arbeitskontrolle. Wenn da jemand da ist, dann arbeitet derjenige oder diejenige auch. Aber die Antwort auf diese Frage, wie kann ich das kontrollieren oder wie kann ich sicher gehen, ist dieselbe Antwort auf die Frage, wenn ich es ein bisschen anders stelle, wie kann ich sicher gehen, dass jemand arbeitet, wenn ich ihn sehen kann? Dieselbe Antwort lautet nämlich, kannst du nicht. Ich kann nicht in die Köpfe schauen und wenn jemand vom Schreibtisch oder am Schreibtisch sitzt und Dinge tut, heißt das noch lange nicht, dass er das tut, was er tun soll. Das heißt, egal ob remote oder in der Firma, ich muss auf die geleistete Arbeit schauen, um zu sehen, ob etwas und zwar das Richtige passiert. Und das ist eine Kernfrage, und zwar eine Kernfrage der Kultur in der Firma und keine Frage der Technologie. Und viele Kulturen werden jetzt ein bisschen auf die Probe gestellt, mit dauerhaften Videokonferenzen, die im Prinzip das abbilden, was man in der Firma schon hatte. Und die Firma, die Arbeit, das Büro, das ist nicht unbedingt ein Ausbund an effektiver Arbeitsumgebung. Jason nennt das Interruption Factory. Also Büros sind Unterbrechungsfabriken. Wenn ich ins Büro gehe, hebe ich die Hoffnung an der Garderobe ab auf einen ruhigen Arbeitstag. Ich habe einen Freibrief erteilt, dass ich gestört werden darf, belästigt werden darf, angesprochen werden darf, gefragt werden darf, zu Meetings geholt werden darf, immer wenn es den Leuten passt. Und damit kriege ich natürlich von meiner Arbeit nichts auf die Kette, denn es wird ja dauernd unterbrochen. Es gibt einen sehr schönen TEDx-Vortrag von Jason dazu. TEDx-Vorträge sind so um die 12 Minuten lang, kann man sich mal antun. Der Link ist in den Shownotes. Und für ihn ist neben der Interruption Factory ein Kern des Problems in Offices M&Ms, nämlich Managers and Meetings. Deswegen ist das Ding auch überschrieben mit Work doesn't happen at work. Also die Arbeit passiert nicht bei der Arbeit. So ein bisschen paradox, aber er erklärt das wirklich damit, dass man keine Arbeitsumgebung hat, in der man wirklich ungestört an einem Ding arbeiten kann. Und unterbrochene Arbeitszeit ist ähnlich wie unterbrochener Schlaf nicht effektiv. Denn dass man einfach so zwischen Tasks hin und her switchen kann, ist ein Mythos. Das funktioniert nicht. Das haben schon viele ausprobiert und ich selber, wenn ich mal in Anführungszeichen einen Dödeljob irgendwo habe, den ich schon tausendmal gemacht habe, da kann man mich auch rausreißen, kein Problem. Nur werden diese Dödeljobs mehr und mehr weniger. Oder sie werden weniger und weniger. Das heißt, ich habe Dinge, auf die ich mich konzentrieren muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lösung für ein kniffliges Problem gerade im Kopf erarbeitet habe, ich habe so ein paar Sachen vor mir, ein paar Notizen, da drappelt alles zusammen und auf einmal kommt dieser Geistesblitz, der ja nie so aus heiterem Himmel kommt, da ist ja genügend Vorarbeit notwendig und es fällt alles zusammen, wie ein Puzzle. So, ah, das ist die Lösung. Und ich will es aufschreiben und will es formulieren, um das festzuhalten und in dem Moment klopft mir jemand auf die Schulter und fragt mich was. Oder es kommt ein Telefonanruf. Das reißt mich raus und selbst wenn es nur eine Minute oder zwei ist, die ich brauche, um die Frage zu beantworten, der Gedankenzug, den ich vorher angeschossen hatte, der ist in der Regel schon abgefahren, weil der läuft einfach weiter. Ob mit mir als Passagiere oder mich, ne, passiert nicht. Das ist mir schon das ein oder andere Mal passiert und das mag ich jetzt nicht mehr so, also ich mochte ich noch nie, aber ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Und das passiert ständig in der Firma, wenn man einfach unterbrochen wird. Das ist der schöne Vorteil von Homeoffice. Ich habe das vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle. Ja, klar, ich habe Kinder, also wir nicht, aber ihr habt vielleicht die ein oder andere Problematik mit dem Nachwuchs, je nachdem wie alt die sind, ob die schon darauf reagieren, dass man eben nicht die Eltern immer stören kann, wenn die gerade in ihrem Arbeitszimmer sind. Aber ich denke, das lässt sie noch leichter in den Griff kriegen als die Kollegen. Ja, die Kollegen jetzt im Remote Office, die sehe ich ja noch oft genug über Zoom, MS Teams, GoToWebinar, WebEx, wie sie alle heißen. Da gibt es jede Menge Videokonferenzen und die können genauso eine Pest sein wie die Meetings, wenn sie falsch eingesetzt werden. Und das andere daneben sind die Chat-Tools. Also wir haben die Erfahrung mit Slack und ich liebe Slack, das ist wunderbar. Slack ist mir wesentlich lieber als E-Mail, aber es bedarf eines gewissen Gewöhnungseffekts bzw. ein paar Learnings, die man daraus nimmt, dass ein Chat-Tool kein Echtzeit-Tool sein muss und vielleicht auch gar nicht sein sollte. Überschrieben ist das in dem Buch mit dem Titel The Wrong Time for Real Time. Chat-Tools sind keine Echtzeit-Tools. Also sowas wie Slack als Gruppenmessenger kann man benutzen, wenn es wirklich eng ist und irgendwo ein Problem anliegt und das muss ich beheben. Klar, dann kann man mich anfunken und ich kümmere mich drum. Aber das sollte nicht die Regel sein. Also die Erwartungshaltung in dem Slack-Kanal, ich poste was in einem Channel und sofort springt jemand drauf und antwortet mir das, sollte so eigentlich nicht da sein, außer es ist wirklich eben ein entsprechendes Problem. Dann kann ich mir den Channel ja auch markieren, dass ich eine Benachrichtigung kriege. Ich gucke zum Beispiel in einige der allgemeinen Channels nur ein oder zwei Mal am Tag rein. Sonst kann man natürlich schön seine Zeit damit verbringen und zwar gerne getrieben von FOMO, der Fear of Missing Out, also der Angst, irgendetwas zu verpassen. Aber ganz ehrlich, wer möchte jetzt im Büro die ganze Zeit die Ohren aufsperren, um auf alles zu lauschen, was in den Büros, was im Großraumbüro so abgeht? Wally bei Dilbert, das ist vielleicht jemand, der das macht, aber ansonsten will ich doch damit nichts zu tun haben. Im Chat-Tool ist es so ähnlich. Ich will eigentlich nicht, aber es ist da und vielleicht werde ich dann ausgegrenzt. Ich habe einfach Angst, was zu verpassen. Und diese Angst sollte ersetzt werden eigentlich durch die Joy of Missing Out. Das hilft vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, wie viel von dem, was man da so mitliest, ist wirklich relevant. Und wenn man auf eine Zahl kommt größer als 5%, Glückwunsch, normalerweise ist es weniger als 5%, warum sollte ich dann 95% meiner Zeit damit verschwenden, auf Dinge zu gucken, die nicht relevant für mich sind? Also weg damit. Und wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber auch das ist wieder eine Kulturfrage, die von Technik unterstützt wird. Das ist so mit der Kern, der für mich in diesem ganzen Calm Company drin steckt und auch im Remote Work. Diese Entkopplung von der Kommunikation und der Arbeitsleistung. Es wird viel zu viel gemietet und im Prinzip keine Arbeit dabei erbracht. Und die Kommunikation läuft einfach zu sehr über solche Meetings oder über den Boss, über Workflow-Tools, über Prozesse, als über direkte Kommunikation. Das kann mit Chat-Tools funktionieren, ist aber wie gesagt eine Kulturfrage. Und ja, das andere, das betrifft jetzt eher so die Startups und die Kultur. Ja, kann schlafen, wenn ich tot bin. Ja, wenn ich mit der Meinung bin, dann kommt das früher als geplant. Don't cheat sleep. Also ausschlafen, genügend Schlaf kriegen, ist für einen gesunden Lebensstil eigentlich ein Kern. Und jeder, der sagt, 3 Stunden Schlaf pro Tag sind genug, der macht das auch nicht allzu lange. Das wird sich im Alter, spätestens im Alter, sehr rächen. Aber vorher auch schon. Also Schlafentzug gilt nicht umsonst als Folter und ist absolut relevant gesundheitlich. Und nachgewiesenermaßen macht es doof. Es kostet IQ-Punkte, nicht zu schlafen. Also, schlaft. Und wie das mit dem Remote-Work und dem, dass ich nicht mehr pendeln muss, sich auf den Schlaf auswirkt, das zeigt eine interessante Statistik. Da habe ich den Link auf die Zeit, in der die Statistik und die Zahlen dahinter stehen, in den Shownotes. Der Spitzenwasserverbrauch täglich war vor Corona um etwa 8 Uhr in Großstädten, also zum Beispiel Berlin. Jetzt ist es aktuell so um die 10 Uhr, also gut 2 Stunden später. Was ist passiert? Die Leute schlafen länger oder gehen später in die Dusche und putzen sich später, sozusagen. Das ist nämlich klassischerweise der Wasserverbrauch des Tages, ist die Morgentoilette. Also duschen, rasieren, was man halt so im Bad morgens macht. Und das ist jetzt einfach mal gut 2 Stunden später. Sind das die 2 Stunden, die wir uns durchs Pendeln sparen? Ja, auf alle Fälle entspannter arbeiten. Und das ist für mich so ein Zeichen. Die Leute würden ganz gerne länger schlafen, aber irgendwo sind die alle darauf getrimmt, dass die Kids um 8 in der Schule sein müssen zum Beispiel. Auch ein hanebüchener Zeitpunkt. Aber ja, ist so, muss man dann drumherum arbeiten. Und jetzt, 10 Uhr, klingt nach etwas entspannterem Ansatz an der ganzen Sache. Gut. Etwas entspannter ist auch die Haltung, ja, have less to do, weniger zu tun haben. Das ist auch schon das dritte Learning, das ich aus diesem Buch quasi mit rausziehe. Es ist vollkommen okay, wenn man gerade nichts zu tun hat. Wenn man seine Arbeit geschafft hat, hey, super. Wenn ich mein Tagespensum statt in 2x4 Stunden in 2x3 Stunden gepackt habe, also in 6 Stunden, ja, warum muss ich mir dann noch was anderes ranschaufeln? Und das soll nochmal Thema in einer Extra-Folge sein zum Thema Produktivität und Effektivität. Das ganze Thema Lifehacks und Produktivitätshacks und wie das alles heißt, was hilft mir dann das? Das hilft mir eigentlich nur, die, sagen wir mal, 8 Stunden, die ich bei meinem Arbeitgeber verbringe, so voll zu packen, dass ich gar nicht mehr ein- und aus weiß. Jede noch so kleine Zeiteinheit wird mit irgendwas vollgeballert wie beim Tetris. Ich habe auch meinen Kalender gerne mal mit Tetris verglichen und gemerkt, wenn ich eine Reihe voll habe, dann verschwindet die nicht. Leider, die bleibt da, gibt auch keine Sonderpunkte. Es gibt nur Stresspunkte und die will ich eigentlich nicht mehr haben. Deswegen packt euren Kalender nicht wie Tetris voll und macht möglichst keine Zeiteinheiten, das hilft gar nichts. Eher nutzt die Produktivitätstools, um euch Zeit freizuschaufeln. Einer meiner Lateinlehrer hat früher immer gesagt, wer keine Zeit hat, muss sich welche nehmen. Und Produktivitätstools und Lifehacks in Anführungszeichen sind für mich dann ein richtiges Tool, wenn ich dahinterher mehr Zeit habe. Denn Produktivität an sich ist etwas aus der Industrialisierung. Ich erzeuge mehr Stück mit gleichem Aufwand oder ich erzeuge mit weniger Aufwand die gleiche Anzahl Stück. Dadurch erhöhe ich die Produktivität. Das funktioniert bei Automaten, klar. Und das funktioniert im industriellen Automobilbau, aber doch nicht mit Menschen. Wenn ich etwas erhöhen will, dann ist es die Effektivität. Das heißt, ich möchte mit weniger Einsatz oder mit demselben Einsatz etwas Schnelleres erreichen und habe dann frei. Ist das nicht schön? Ja, das ist super. Und im Homeoffice, ganz ehrlich, kann es doch keiner kontrollieren. Wenn meine Arbeit erledigt ist, ist meine Arbeit erledigt. Muss ich mir dann zwangsläufig was suchen, um irgendwas zu bauen? Das ist ein Kapitel, das ist überschrieben mit Why Not Nothing. Es geht eigentlich darum, muss man zwangsläufig in einem immer irgendetwas tun, nur weil es geht? Vielleicht muss ich in meiner Software jetzt diese Änderung in der UI nicht machen, nur weil es geht, aber braucht es irgendjemand? No, nothing ist durchaus eine Option. Darüber mal nachdenken. Einfach Nein sagen. Das ist auch, und da hole ich jetzt das Buch nochmal vor, Nein ist ein sehr schönes Wort. Und nicht nur ein Wort, laut Claudia Kimmich ist Nein ein ganzer Satz. Und das ist so. Wo ist denn Mind Business? Mal schnell schauen. No, no, no. Das ist die, also Canada Nein ist die Kapitelüberschrift. Und gucken wir mal, wo sind wir denn? No, no. Seite 178. Schauen wir mal rein. Nein ist einfacher zu machen. Ja ist einfacher zu sagen. Das ist auch ein sehr schöner Satz. Nein ist Nein für eine Sache. Ja ist ein Nein für tausend Sachen. Und mein Liebling hier ist, Nein ist ein Präzisionsinstrument. Es ist wie ein Skalpell eines Chirurgen oder ein Laserstrahl, der genau auf einen Punkt fokussiert ist. Das Ja ist eher so ein stumpfes Ding, so ein, ja, eine Keule oder ein Netz, mit dem ich alles zusammen erschlagen kann oder einfangen kann. Das Nein ist spezifisch und das Ja ist allgemein. Deswegen, no, you're no. No, no. Canada, nein. Denn, ja, ich weiß, es ist hart zu sagen. No is calm but hard. Yes is easy but flurry. Und einfach Ja zu sagen, man weiß ja nicht, was man sich damit auflädt. Aber es ist echt sehr, sehr hart, Nein zu sagen. Aber es ist durchaus okay. Und auch gewünscht, Nein zu sagen, wenn es keinen Sinn ergibt. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, auch mit dem Cheat Sleep. Natürlich mache ich mal eine Nacht durch, um irgendwas fertig zu kriegen. Aber ich mache das nicht permanent. Das ist, worum es geht. Ja, und ich bin mir sicher, nach den 7, 8, 9 oder 10 Wochen Homeoffice habt ihr auch so die ein oder andere Erfahrung gemacht. Und ich wollte einfach sagen, ihr seid nicht allein. Es gibt auch andere, die Erfahrung gemacht haben. Und wenn ihr jetzt dann in die Büros wieder zurückgeht, denkt mal drüber nach, was funktioniert hat und macht vielleicht einiges anders. Tipp zum Schluss, Office Hours. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich werde auch gerne gefragt nach bestimmten Themen, weil ich mich damit mal beschäftigt habe und weil ich da eine gewisse Expertise habe. Aber natürlich immer so zwischendurch. Und ich kann dann auch nicht helfen. Und das ist irgendwo nervig, weil ich werde selber aus dem rausgerissen, was ich gerade tue. Jemand anderes ist happy, ich bin nicht happy und wir wollen beide happy sein. Und die Lösung dazu nennt sich Office Hours. Das heißt, Zeiten, zu denen man da ist. The doctor is in. Ich kann zum Beispiel in meinem Slack-Status setzen, heute zwischen 10 und 12 Uhr. Oder Office Hours generell, Montag, Dienstag, Mittwoch, 10 bis 12 Uhr. Den Rest der Woche bitte nur in dringenden Fällen stören. Und nicht, weil ihr wissen wollt, wie man gerade diese Datenbank konfiguriert. Denn, ja, was passiert, wenn ich aber diese dringende Frage habe und das machen muss? Und es ist nicht in meinen Office Hours, also jemand anders hat diese Frage, es ist nicht in meinen Office Hours, Pech. Dann muss der oder die halt warten oder selber recherchieren. Aber nichts ist so dringend, dass es nicht durch ein bisschen Warten noch dringender werden könnte. Und wenn es wirklich dringend ist, kann ich ja selber recherchieren oder einen Dringlichkeitsantrag stellen. Aber ich reiß nicht andere einfach so raus. Dazu ist Slack eigentlich auch ganz okay. ich kann eben diesen Status setzen und ich kann auch mal eine allgemeine Frage irgendwo posten und dann wird jemand antworten. Und wenn keiner antwortet, dann frage ich halt nochmal nach oder ich recherchiere das selber und kann dann selber die Antwort beitragen, irgendwo hinterlegen. Das hilft auch ungemein. Aber diese Office Hours, sehr schöne Sache, ist aber auch wieder eine Kulturfrage. Und ja, in dem Sinne, denkt mal über eure Kultur nach, was euch das Remote Office gebracht hat. Ich kann euch die Bücher von Jason Fried nur ans Herz legen. Rework und Remote sind beide für um die 11 Euro im Kindle-Shop erhältlich. Zum Beispiel die Print-Version. Das Rework gibt es auch in Deutsch. Die anderen drei, oder die drei selber gibt es natürlich in Englisch. Aber das Rework ist das einzige, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Die anderen nur im Englischen. Remote, Rework, etwa 10 Euro oder 11 Euro, sowas um den Dreh. Das It Doesn't Have to Be Crazy at Work ist ein bisschen teurer. Das gibt es, glaube ich, momentan für ja, um die 20 Euro. Ist aber auch noch relativ neu. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn ihr vorhabt, eine Firma zu gründen oder in einem Startup arbeitet, Remote-Arbeit muss nicht verrückt machen. Lest das Buch, lasst euch ein bisschen inspirieren davon. Und kleiner Wermutstropfen, Basecamp funktioniert deswegen so gut, weil es eine Private Company ist. Die haben keine Investoren, die haben keinen Druck von außen, sie sind nicht an der Börse. Sie können entscheiden, was sie wollen und das tun sie. Und das geht, weil sie eben diesen Druck von außen nicht haben. Aber ja, damit jetzt Schluss und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Rainercast. Dann wahrscheinlich in der Folge 9 zum Thema, wie Softwarecode unsere Architektur beeinflusst. Nein, wie die Architektur des Codes unsere Gesellschaft beeinflussen kann. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Rainer.